Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Und das bin ich. Moin, herzlich willkommen in der Privatpiloten-Lounge. Unsere heutige Folge soll sich nochmal auf Folge 27 beziehen. Da haben wir über das eigene Flugzeug gesprochen und wir wollen noch einmal auf die Kosten eingehen, was denn so ein eigener Flieger eigentlich kostet. Beginnen wollen wir natürlich da auch mit den Spritkosten für die Anfahrt zum Flugplatz über Versicherung, Hangar bis hin zur Jahresnachprüfung, 50-Stunden-Kontrolle, 100-Stunden-Kontrolle. Viele Halter, die wollen ja eigentlich gar nicht so genaue Kosten von ihrem Flugzeug wissen, weil sie sich sagen, boah, das versenke ich ohnehin und das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich da nachgucke, ich bezahle das einfach und gut ist. Nichtsdestotrotz wollen wir heute mal einfach versuchen, mit einer Kalkulation aufzuzeigen, was denn so der eigene Flieger kostet, beziehungsweise welche Rücklagen erforderlich sind, um sich dieses wunderschöne Hobby leisten zu können. Aber es gilt wie immer, wir haben keinen Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit. Das soll von unserer Seite einfach nur mal ein Versuch sein, eine ungefähre Kostenkalkulation aufzustellen. Vorweg natürlich auch gleich nochmal der Hinweis, die genauen Kostenkalkulationen sind schon aus dem Grunde recht schwierig, da eine genaue Aufstellung vom Flugzeugtyp und für die Kosten für die Ersatzteile abhängig ist. Also sprich, eine Bonanza hat andere Kosten als zum Beispiel eine Cessna oder vielleicht eine Piper. Genaue Kosten könnt ihr euch aber natürlich bei eurem Werftbetrieb des Vertrauens natürlich einholen. Generell gilt natürlich, dass man die Kosten auch dann niedriger halten kann, wenn man zum Beispiel an seinem heißgeliebten Flugzeug das ein oder andere Mal selbst Hand anlegt. Und spätestens seit der Folge mit Malte Höltgen, als wir in Rheine-Eschendorf zu Besuch waren und dort den Wartungslehrgang mitgemacht haben, wissen wir ja, dass gerade wir Piloten auch in der Eco-Klasse einiges mehr machen dürfen als zum Beispiel unsere amerikanischen Kolleginnen und Kollegen und dass das auch sicherlich fast genauso viel ist wie zum Beispiel die Kollegen, die im UL-Bereich immer fröhlich pfeifend an ihren Luftsportgeräten schrauben dürfen. Also nichtsdestotrotz wollen wir heute die Kosten einmal aufteilen in die Fixkosten, die variablen Kosten und die Kosten, die jährlich bzw. pro Flugstunde anfallen. Let's go!
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Klären wir aber erstmal, was sind Fixkosten? Also die Fixkosten, das sind Kosten, die einem Halter immer anfallen, egal ob sein Flugzeug jetzt gerade aktuell in der Luft ist oder am Boden steht. Ganz wichtig ist aber hier, dass man sagen muss oder dass die Faustregel gilt, je öfter der Flieger in der Luft ist, desto geringer sind die Fixkosten pro Flugstunde. Aus dem Grunde sind natürlich auch die Haltergemeinschaften recht attraktiv, aber wir wollen uns in unserem heutigen Beispiel tatsächlich auf die Kostenkalkulation ohne Haltergemeinschaft konzentrieren. Das heißt also, wir unterhalten unser Flugzeug komplett alleine. Regel Nummer 1, grundsätzlich gilt, alles was flugstundenabhängig ist, wird zu den sogenannten Fixkosten dazugezählt. Fangen wir mal an mit dem ganz großen Posten Versicherung. Hier stellt sich natürlich, bevor man sich ein Flugzeug kauft, immer die Frage, ob man jetzt nur eine Haftpflichtversicherung abschließen soll oder die Vollkaskoversicherung dazu nimmt. Hat man jetzt aber zum Beispiel eine wertvolle Maschine wie zum Beispiel eine Cirrus oder noch eine recht gut erhaltene Bonanza, die im Wert immer noch sehr hoch gehandelt werden, ist es natürlich sinnvoll, dass man sich eine Vollkaskoversicherung mit abschließt. Die Kosten für die Vollkaskoversicherung, die liegt meistens nochmal so 2-3% über dem Jahrespreis der Haftpflichtversicherung. Sie kann auch schon mal viel Geschwindigkeit aus einem Versicherungsfall rausnehmen, gerade dann, wenn man einen selbstverschuldeten Unfall verursacht hat. Also der Vergleich im Internet mit verschiedensten Anbietern. So viele gibt es natürlich nicht wie beim Auto, aber dass man zum Beispiel die HDI mit der Allianz vergleicht, das macht glaube ich schon Sinn um sich dann zu entscheiden, nehme ich nur die Haftpflichtversicherung oder will ich noch mal ein bisschen was draufzahlen und nehme auch noch mal die Vollkaskoversicherung mit rein. So, haben wir jetzt den Posten Versicherung geklärt? Ja, dann geht's jetzt an den Hangar. Ja, der perfekte Platz für unseren Flieger ist natürlich der heiß begehrte Hallenplatz. Da sind wir uns, glaube ich, einig drüber. Die sind momentan sehr rar und dementsprechend werden sie natürlich auch hoch gehandelt. Und alles, was rar ist und dementsprechend eine hohe Nachfrage auf dem Markt hat, wird natürlich dann auch eben teuer sein. Kleine Plätze, die können solche Hangarplätze vielleicht schon ab 120 Euro anbieten. Ich sage deswegen vielleicht, weil ich nicht mehr daran glaube, dass die Plätze so günstig zu haben sind. Ich glaube, man muss schon ab 200 Euro aufwärts rechnen, dass man das für einen Hangarplatz einfach bezahlen muss. Also an kleinen Plätzen 120, wahrscheinlich 200 Euro pro Monat Abstellplatz. Das kann aber auch mal ganz schnell bis 1000 Euro hochschießen, wenn man zum Beispiel an den Verkehrslandeplatz nach Bremen gehen muss oder vielleicht seinen Flieger in Hamburg stehen hat. Also das ist auch eine sehr variable Kalkulation, die man da aufstellen muss. Wir werden aber gleich mal mit einem realistischen Stellplatz rechnen, nicht an einem großen Verkehrsflughafen. Tja, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt aber keinen Hallenplatz für meinen Flieger kriege? Ja, dann muss ich zum sogenannten Laternenparker dann leider mutieren. Hier sollte aber dann die Voraussetzung sein, dass man sich eine ordentliche, maßgeschneiderte Flugzeugabdeckung besorgt. Denn wenn das Flugzeug über die Jahre, über die Saisons draußen steht, dann leidet der Lack. Und dementsprechend muss ich auch in der Flugzeug- oder in der Flugstundenkalkulation engere Intervalle mit einberechnen für eine eventuelle Lackierung des Flugzeuges. Weil die Lackierung ist natürlich auch ein Korrosionsschutz für meine Zelle. Ich verlinke euch unten in den Shownotes mal einen Anbieter für maßgeschneiderte Schutzhüllen fürs Flugzeug. Klar muss einem natürlich sein, dass, sofern man draußen mit dem Flieger parkt, dass der Lack des Flugzeugs leiden wird. Die Hülle sollte also ein Muss sein. Und wenn man eben keinen gescheiten Hallenplatz hat, dann sollte man dementsprechend auch in eine gute Hülle für das Flugzeug investieren, wenn es draußen stehen muss. Naja, und hin und wieder die eben angesprochene neue Lackierung, klar. Aber das muss natürlich dann jeder Halter eben für sich selber entscheiden. Die Jahresnachprüfung oder wie man sie auch im ordentlichen Beamtendeutsch bei uns nennt, das Lufttüchtigkeitsfortführungszeugnis. Einmal pro Jahr muss unser geliebtes Baby also einmal in die Werft und wer hier clever kalkuliert, kann die JNP dann eben auch gleich mit einer Wartung verbinden, idealerweise mit der 100-Stunden-Kontrolle. Es gibt auch Werftbetriebe, die für solche Checks spezielle Paketpreise anbieten. Ein Tipp hier von unserer Seite, fragt vielleicht mal bei Skyfox Maintenance in Hildesheim nach, bei denen wir jetzt gerade zu Besuch waren. Den Link gibt's unten in den Shownotes. Die bieten euch solche Paketpreise an. Die sind sehr flexibel, was die Wartung von Flugzeugen betrifft. Die Avionik-Prüfung, das ist auch ein Kostenpunkt. Wird der Flieger VFR betrieben, dann ist sie alle 2 Jahre fällig. Wird der Flieger IFA betrieben, muss sie jährlich stattfinden. Dazu kommen noch Stau- und Statikdrucksysteme, die werden auch gecheckt. Und es gilt, je mehr verbaut ist, logisch, desto teurer wird es leider. Eingangs hatte ich schon angesprochen, die Lackierung, wobei das eine Position ist, was eine sehr individuelle Geschmackssache eines jeden Halters jetzt ist. Nichtsdestotrotz führe ich es hier auf, denn, wie schon eben angesprochen, Lackierungen sind natürlich auch ein Korrosionsschutz für die Zelle. Und grob gerechnet kann man sagen, dass vielleicht alle 20 Jahre eine Lackierung mal zu Buche schlägt. Aber wenn sie dann kommt, dann ist es auch knackig. Selbst wenn man das Ganze jetzt einigermaßen konservativ kleinrechnet, kommt man immer irgendwie bei runden 5.000 bis 10.000 Euro am Ende raus. Also sollte man grob übers Jahr zwischen 250 und 500 Euro pro Jahr einfach mit einberechnen in die Kostenkalkulation. Das ist empfehlenswert. Und wenn man es nicht für die Lackierung nimmt, dann hat man es dann eben für andere Unwägbarkeiten, die vielleicht auf einen zukommen, einfach auf der Seite liegen. Datenbank-Updates, die sind natürlich auch wichtig, müssen auch gemacht werden. Klar, wer kennt das nicht? Im März, da kommen immer die neuen Karten raus für das folgende Jahr, für den VFR-Betrieb. Wenn man sich das dann eben so anguckt, da ist immer viel Bewegung drin. Ne? Es folgen dann immer bei der DFS oder da sind im Hintergrund dann die sogenannten Luftraum Abstimmungsgespräche gelaufen. Es gibt neue Lufträume, da wird Luftraum C erweitert, da kommt vielleicht irgendwo noch ein Delta dazu und. Ja, und auch so ein Garmin 430, das will natürlich regelmäßig seine Updates bekommen, damit man nicht irgendwie unbeabsichtigt irgendwo in Charlie reinfliegt. Und dementsprechend sind da auch schon mal wieder ein paar hundert Euro pro Jahr schlagen da zu Buche. Und ja, wer ein Glascockpit da draußen besitzt, inklusive von Anflugkarten, der muss natürlich gleich mal vielleicht mit 1000 Euro Jahresgebühr dann dementsprechend rechnen. Wir wollen mal versuchen, Rücklagen zu bilden. Ja, dann wird jetzt der ein oder andere vielleicht sagen, das ist doch gar nicht so schwer, dann lege ich einfach was auf die Seite. Ja, haha. Wir sparen halt. Ja, aber ganz so einfach ist es dann eben nicht, weil es gibt Bauteile am Flugzeug, die müssen früher oder später immer mal wieder raus. Die Lebensdauer wird meistens in Jahren angegeben und die Kosten, die teilt man einfach durch die Jahre und legt dann eben den Anteil dann zurück. Das hat natürlich aber auch den Vorteil, dass zum Beispiel bei nicht verpflichtenden Wartungsintervallen kleine finanzielle Puffer gebildet werden. Die kann man natürlich jetzt weiter ansparen oder eben auch für andere Ausgaben dann eben nutzen. So ein klassischer Punkt für die Bildung von Rücklagen ist zum Beispiel das Gurtsystem im Flugzeug. Bei den ULs ist es das Rettungssystem, auch bei der Cirrus ist es das Rettungssystem, das fiel auch darunter. Und die klassischen Kosten für Motor und Propeller, die werden in die flugstundenabhängigen Kosten zugerechnet. Auch ein großer Punkt, Kapitalkosten. Also es gibt meiner Meinung nach zwei Wege, wie du dir den Traum vom eigenen Flugzeug ermöglichen kannst. Der erste Punkt ist, du hast das Geld rumliegen und gehst auf die Suche nach deinem Traumflugzeug. Oder aber du gehst zur Bank deines Vertrauens und leihst dir das Geld für dein Flugzeug. Wird der Flieger über die Bank finanziert, sei nur so viel dazu gesagt, Zins und Tilgung müssen natürlich in die monatliche Rechnung mit einbezogen werden. Der Punkt, laufende Kosten. Wenn der Flieger in der Luft ist, dann kostet er natürlich auch Geld. Und hier spreche ich nicht nur von den Spritkosten, die wir verfahren, um zum Flugplatz hinzufahren, um uns dann ins Flugzeug zu setzen und loszufliegen, sondern ich möchte gern noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte sogar noch die Landegebühren an den jeweiligen Plätzen mit einberechnen. Die sind nicht groß, aber nichtsdestotrotz sollte man sie einfach doch mit in seine Kalkulation mit einbeziehen. Also, wie oft fahre ich zum Flugplatz, um meinen Flieger aus der Halle zu holen? Wie weit ist das? Und das muss ich dann dementsprechend berechnen, so ähnlich wie in der Steuererklärung. Und ihr werdet euch wundern, wie viele Kilometer und wie viele Euros da auch nochmal zusammenkommen. Gerade wenn man so flexibel dann ist und sich den Luxus eines eigenen Flugzeuges leisten kann, dass man sagt, oh, heute gehe ich nochmal schnell eine Runde fliegen. Das passt gerade. Und da kommen einige Kilometer und einige Euros noch zusammen. Da wir gerade von den Anfahrtskosten zum Flugplatz sprechen, möchte ich auch noch auf den Treibstoff eingehen. Den kann man sich aus dem Handbuch entnehmen. Das ist ja angegeben, was der Flieger pro Stunde wie viele Liter verbraucht. Um aber einen realistischen Wert zu bekommen oder sich einen realistischen Wert auszurechnen, sollte man immer noch mal auf die angegebene Minimummenge des Sprits noch mal ein bisschen was draufschlagen. Einsparpotenzial gibt es dann bestimmt beim Leanen, also sprich beim Motormanagement. Und vielleicht habt ihr ja auch ein Flugzeug gefunden, das vielleicht sogar Mogas tanken kann. Und dementsprechend könnte man dann auch die ein oder andere Tankfüllung dann mal mit Mogas auffüllen. Ich persönlich würde jetzt einfach nochmal hier den Tipp in den Äther reinwerfen, dass man so eine ganz genaue Spritkalkulation vielleicht am Ende der Saison vornimmt, dass man sich sein Flugbuch schnappt, mit seinen Tankrechnungen und mit seinen Pilotlogs und dann eben mal guckt, wie viel der Flieger denn da jetzt wirklich tatsächlich verflogen hat pro Strecke. Denkt aber auch daran, wenn ihr diese Spritkalkulation vornehmt, dass ihr unterscheidet zwischen Kurzstrecke und zwischen Langstrecke. Vielleicht habt ihr ja so eine gesunde Mischung oder ihr seid nur Langstreckenflieger in Anführungszeichen, das kann ja auch sein. Ein weiterer Punkt sind die Betriebsstoffe, also sprich die Motoröle. Enteisungsflüssigkeiten bei höheren kategorischen Flugzeugen und eventueller Sauerstoff. Das sind aber Kosten, die werden auch in den Stundenpreis mit einberechnet. Ja, und jetzt kommen wir zur Wartung. Die typischen Intervalle für die Wartung sind die 50-Stunden-Kontrolle und die 100-Stunden-Kontrolle. Bei der 50-Stunden-Kontrolle ist ja meistens in der Regel nur in Anführungszeichen ein Ölwechsel fällig. Und bei der 100-Stunden-Kontrolle Ja, da ist der Arbeitsumfang festgelegt, sodass man die anfallenden Kosten auch zunächst im Werftbetrieb erfragen kann. Das macht auch schon mal viel Sinn. Und die so entstehenden Kosten kann man dann einfach durch 100 teilen. Diese Kosten werden dann in den Stundenanteil einfach mit einberechnet. Aber auch hier gilt, größere Flieger werden teurer, kleinere Flieger mit Einziehfahrwerk haben andere Kosten als ein Flieger mit starren Beinen. Die nächsthöheren Inspektionen wären dann die 500-Stunden-Kontrolle, die 1000- und die 2000-Stunden-Kontrolle. Auch hier können die Kosten stundenanteilig auf die Flugstunden umgelegt werden. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, ULs dürfen viel an ihren Luftsportgeräten machen. Aber wir wissen auch von der Firma Aufwind, dass auch wir Ecoflieger einiges an unseren Flugzeugen machen dürfen. Natürlich unter den wachsamen und fachmännischen Augen eines Prüfers. Es gilt, wollt ihr Geld sparen, dann macht das Schrauben am eigenen Flugzeug Sinn. Wie gesagt, unter den wachsamen Augen des Prüfers. Und man lernt den eigenen Flieger sogar noch mal ein bisschen besser kennen. Und warum soll das nicht auch Spaß machen, mal unterm Flieger zu liegen und da selber kräftig dran zu schrauben? Lasst mich noch mal auf die Rücklagen eingehen. Irgendwas geht ja bekanntlich immer kaputt am Flieger. Und es geht immer dann in die Binsen, wenn man es am wenigsten braucht. Also klar, umfangreiche Reparaturen oder AOG, das braucht man immer wie ein Loch im Kopf. Also die grobe Daumenregel, die besagt, dass man sich 10 Euro pro Flugstunde nochmal für sowas zurücklegen sollte. Besser wären 20 bis 30 Euro. Das muss aber jeder da draußen für sich selber entscheiden. Das ist nur ein Tipp. Letztlich entscheidet das jeder Halter für sich individuell. Die großen Posten, die da immer im Vordergrund stehen, sind der Motor und natürlich der Propeller. Gerade dieser Punkt Motor und Prop sollten aber im Instandhaltungsprogramm, also sprich im IHP, dementsprechend aufgeführt sein. Denn es ist nicht zwingend notwendig bzw. erforderlich, dass die TBO, also die Time Between Overhaul, für private Piloten durchzuführen ist. Also eine komplette Überholung des Triebwerks ist vielleicht nicht immer zwingend notwendig, aber die Summe, die vermittelt einfach einen guten Eindruck, welche Kosten auf den Halter zukommen können. Also einfach mal ein Beispiel. Wir sagen mal, die Überholung eines Triebwerks, die liegt so circa bei 36.000 Euro. Da sind jetzt die Mehrwertsteuer mit einberechnet. Und die TBO liegt bei 2.000 Stunden. Dann wäre die Rücklage pro Flugstunde 18 Euro. Um es auch vielleicht ein bisschen einfacher zu rechnen, hätte ich jetzt gesagt, naja, vielleicht 20 oder 25 Euro auf die Seite legen. Ja? Genauso gilt das dann eben auch für den Prop. Und weitere einzurechnende Positionen sind dann die Kosten für die LTA, für anfallende Wartungsintervalle, wie zum Beispiel tauschte Zündmagnete zum Beispiel. Kostet auch Geld. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, das ist so mein absoluter Lieblingspunkt in einer Flugzeugkostenkalkulation. Die sogenannten Unwägbarkeiten. Man könnte sie aber auch unter dem Punkt ansetzen, die Rücklage für die Rücklage. Und hier ist das klassische Beispiel der Motorschaden. Motorschaden, der reißt ein Riesenloch ins Konto. Unvorhersehbare Gesetzesänderungen bedürfen des Handelns des Halters. Also der Gesetzgeber bringt was Neues raus. Wir erinnern uns, 8,33 Kilohertz Rasterung. Die Funkgeräte mussten raus. Die mussten alle nur neue Rasterung kriegen. Beziehungsweise es mussten die neuen Funkgeräte rein, die 8,33 Kilohertz rasten konnten. Ja? Also, wer hier die zweite Rücklage oder das zweite Rücklagenpolster bildet, beziehungsweise gebildet hat, der ist auf einem guten Weg. Auch hier nochmal Guthaben aufzubauen, vielleicht für Avionik-Upgrades und Co. Wer weiß, wenn man es nicht braucht, ist es gut, dann kann man es für was anderes benutzen. Man muss sich einfach nur im Klaren sein, als Flugzeughalter, böse Überraschungen in der Fliegerei, die lauern hinter jeder Haltbahnmarkierung und die Kosten für diese bösen Überraschungen, die gehen gleich in die Tausende von Euro. So, nachdem wir jetzt erstmal alle Posten benannt haben, wollte ich natürlich jetzt auch eine Aufstellung durchführen, dass die mal ein Gesicht hat. Und da habe ich mir mal anstelle dieser ganzen Platzhalter, habe ich mir Zahlen ausgedacht, realistische Zahlen. Ja, die sind zwar fiktiv, aber nichtsdestotrotz. Ich habe auch hier und da mal im Bekanntenkreis bei Haltern nachgefragt, ob das hinkommt. Die haben gesagt, ja, das ist recht realistisch, was du da genommen hast. Und dementsprechend wollen wir jetzt einfach mal rechnen. Also als Beispiel nehme ich mir eine Cessna 182. Baujahr 1987. Das gute Stück ist IFA zugelassen Und die ist jetzt in diesem einen Jahr 103 Stunden geflogen. Also, wir wissen ja, wir dürfen die jeweiligen 50 und 100 Stunden Kontrollen maximal 10% überziehen. Als allererstes fangen wir mal mit den Fixkosten an. Ich habe gesagt, ein Hangarplatz, der kostet pro Jahr 2640 Euro. Ich habe eine Versicherung inklusive Vollkaskoversicherung, die liegt bei 4680 Euro. Und die JNP wurde idealerweise zusammen mit der 100-Stunden-Kontrolle durchgeführt und hat jetzt nur 890 Euro gekostet. Und weil unser Flieger ja IFA zugelassen ist, bekommt er noch die IFA-Kontrolle für die Avionik. Die liegt bei 680 Euro. Und wir brauchen ein Update für Garmin inklusive der Anflugkarten und das liegt bei 1065 Euro. Wir haben also hier Fixkosten von 9.955 Euro. Schauen wir uns auf der weiteren Seite die laufenden Kosten an. Also unsere Cessna hat übers Jahr 3.985 Liter Avgas verflogen. Ich habe jetzt hier mal zu 2,50 Euro gerechnet. Ja, da ist jetzt natürlich nicht die aktuelle politische Situation der Ukraine dabei, als der Sprit vielleicht noch aus dem Donbass mit dem Fahrrad nach Europa kam. Aber wir gehen jetzt einfach mal von 2,50 Euro aus. Das heißt, wir haben also 9.962,50 Euro verflogen. Wir gehen von einem Stundenverbrauch von 32 Litern aus. Die 50-Stunden-Kontrolle, da wurde mit dem Ölwechsel zusammen durchgeführt und hat uns gekostet 500 Euro und die 100-Stunden-Kontrolle kostete 1000 Euro. Dann sind wir hier bei 11.462,50 Euro. Wir haben an Rücklagen pro Flugstunde 6 Euro gebildet, also sprich für 500, 1000 und die 2000-Stunden-Kontrolle. Wir nehmen Rücklagen für die Motorüberholung pro Flugstunde, da habe ich 12,50 Euro angesetzt. Und die Rücklage für Lackierung pro Flugstunde nehme ich mal mit 8 Euro. Und die Rücklage für Unvorhergesehenes mit 9,50 Euro. Das heißt, wir haben auf der Habenseite 3.636 Euro. So, jetzt haben wir noch die Unwägbarkeiten. Die Rücklagen der Rücklagen. Bei den Unwägbarkeiten, ja, da habe ich jetzt ordentlich reingehauen. Und zwar, unsere Zylinderköpfe, die mussten überholt werden. Die haben mit 6.875 Euro zu Buche geschlagen. Der Schalldämpfer war auch kaputt vom Flugzeug und schlägt mit 2.680 Euro ins Konto. Dann haben wir die Sicherheitsgurte warten lassen und sie wurden auch repariert. Das Ganze hat 600 Euro gekostet und einen Messfühler habe ich auch noch kaputt gehen lassen. Der wurde für 200 Euro ersetzt. Macht in Summe 10.355 Euro. So, wir nehmen die Unwägbarkeiten plus die laufenden Kosten plus die Fixkosten und kommen somit auf eine Rechnung vom Werftbetrieb von 31.772,50 Euro. Wir sind 103 Stunden geflogen. Teilen wir das dadurch, dann kostet uns der Flieger nass pro Stunde 315 Euro. Wir können jetzt aber auch die Unwägbarkeiten rausrechnen, weil wir irgendwo noch von der Erbtante was bekommen haben und ziehen das ab und dann kommen wir auf einen Preis von 21.417,50 Euro und das würde voraussetzen, dass unser Flugzeug 212 Euro pro Flugstunde uns kostet. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines Aha auf die Stirn zaubern mit dieser Kostenkalkulation. Habt ihr eine bessere Kalkulation oder auch Vorschläge, wie man ein Flugzeug besser rechnen kann? Dann her damit, wir freuen uns. Das sind so die Brennkittel-Faktoren-Themen, die wir hier im Podcast immer wieder aufgreifen wollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Many happy landings, passt gut auf euch auf. Blue Skies, bis zum nächsten Mal, der Fritz.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald!